Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio begrüßt sie Insa Wilke. Beate Tröger und Michael Braun sind mir aus Mannheim zugeschaltet. Wir wollen über eine 400 Jahre alte Dichterin sprechen. Sibylla Schwarz, am 24. Februar 1621 in Greifswald geboren, 1638 mit nur 17 Jahren an der Ruhr gestorben. Ein kurzes Leben, geprägt vom Dreißigjährigen Krieg. Greifswald wurde nämlich erst von kaiserlichen, dann von schwedischen Truppen eingenommen. In nur 5 Jahren hat diese Sibylla Schwarz ein poetisches Werk geschaffen, das jetzt wiederentdeckt werden kann. Und zwar mit welchen Büchern, Michael Braun, anlässlich ihres 400. Geburtstags am 24. Februar?
Also es ist schon ein ziemlich furioses Comeback, das diese Barockpoetin Sibylla Schwarz hier hinlegt. Man muss ja bedenken, sie ist mit noch nicht mal 17 Jahren gestorben und es dauerte sehr, 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 sehr lange, bis man die Erstausgabe ihrer Gedichte noch mal neu auflegte. Das ist gerade 40 Jahre her. Aber jetzt zum 400. Geburtstag haben wir doch sage und schreibe gleich 3 rivalisierende Werkausgaben, die miteinander ganz toll konkurrieren und auch ganz toll zum Teil auseinanderliegen in der Deutung. Es gibt eine kritische Ausgabe, es gibt eine Ausgabe mit ausgewählten Gedichten und dann gibt es noch eine Ausgabe, die versucht ganz textgetreu die Schriftgestalt und die Textgestalt der Erstausgabe von 1650 nachzubilden. Also eine ganz erstaunliche Situation.
Zu den Ausgaben kommen wir gleich natürlich genauer und ich liefere auch die bibliografischen Angaben genau nach. Aber bleiben wir erstmal beim Werk von Sibylla Schwarz an sich. Wie würden Sie es denn beschreiben, Beate Tröger?
Ich würde sagen, es ist zunächst mal ganz konventionell das, was wir uns unter Barockdichtung vorstellen. Wir müssen uns klar machen, dass wir es mit einer Dichtung zu tun haben, die nichts mit genieästhetischen Vorstellungen einer modernen Dichtung zu tun hat, sondern auf Regelpoetik fußt. Was heißt das? Man muss es sich vielleicht vorstellen wie bei einem Schachspiel. Es geht immer darum, bestimmte Züge auszuführen. Und man ist längst nicht so frei in der Gestaltung des Materials, wie das die moderne Dichtung wäre. Wenn wir uns überlegen, was zur Barocklyrik dazugehört, dann fällt uns vielleicht auch aus dem Schulunterricht noch die Antike ein, die Bibel, die Patristik. Und aus einem relativ konventionellen Arsenal von Tropen und Topoi werden diese Gedichte, die sich um Krieg, um Liebe, das Mensch-Gott-Verhältnis, Vanitas, irdische Pein und himmlisches Vergnügen und in dem Fall von Sibylla Schwarz selbstverständlich auch um den Krieg und die Freundschaft drehen. Dieses Material müssen wir uns vorstellen und man könnte jetzt da sehr weit ausholen. Das wäre aber, glaube ich, Stoff für ein Oberseminar, wenn man auch wiederum die Quellen der Barocklyrik bis hin zu Petrarca verfolgen würde. Wenn man jetzt Martin Opitz, der mit dem Buch von der deutschen Poeterei die erste deutsche Regelpoetik verfasst, wenn man darauf jetzt noch so Bezug nehmen würde, dass man das in diese Deutung von dem Werk von Sibylla Schwarz einbaut. Wenn wir uns an den Schulunterricht erinnern, ich gebe mal das Stichwort Gryphius vor, und uns diese klassischen Alexandriner in den Sonetten oder auch das Fünfhebige vorstellen, dann haben wir über das, dass zum ersten Mal in der deutschen Dichtung nicht mehr nach Längen, sondern nach Hebungen und Senkungen gedichtet wird, relativ, ja, wie soll ich sagen, ein relativ tuckerndes Metrum. Also ich habe irgendwann so das Bild vor Augen gehabt bei der Lektüre von Sibylla Schwarz, dass so ein Traktor immer das Feld rauf und runter pflügt. Das ist doch sehr regelhaft, regelmäßig und auf Dauer vielleicht auch ein bisschen monoton für unsere Ohren.
Ja. Michael Braun, retten Sie uns. Stimmt das so? Haben Sie es so empfunden?
Das Bild des Traktors kommt natürlich jetzt recht rustikal daher. Es ist aber tatsächlich wahrscheinlich so, wenn man so ein ganzes Opus, viele Gedichte hintereinander liest von Sibylla Schwarz, die ja, da hat ja Beate Tröger durchaus recht, erstmal sehr konventionell gebaut sind in ihrer fast Übererfüllung sozusagen der Reimregeln, Da kann man schon den Eindruck haben, hier wird ja tatsächlich ganz nach Vorschrift gepflügt. Ja. Aber trotzdem, man findet dann doch so gewisse Störpartikel, so gewisse Konterbande gegen die Konvention. Ich meine, formal ist sie sicherlich eine Art Musterschülerin von diesem großen Dichtungsreformer, Beate Tröger hat es erwähnt, Martin Opitz, 1624, das Buch von der deutschen Poeterei, der ja ganz genaue Vorschriften gemacht hat, wie so ein Gedicht auszusehen hat. An diese Vorschriften hält sich Sibylla Schwarz sehr eng. Woran sich allerdings nicht hält, ist im Spiel der Liebespoesie, begehrt sie durchaus auf gegen das dort vorgeschriebene Rollenverhältnis, will ich mal sagen. Und das ist was ganz Revolutionäres, sage ich mal ganz frech. Das ist insofern ein ganz revolutionäres Auflehnen wiederum gegen die Regelpoetik von Martin Opitz, als Sibylla Schwarz heraustritt aus diesen Vorschriften, aus der Konvention, indem sie einfach hier ein Vexierspiel mit den Rollen von Liebenden ausprobiert, indem sie zum Beispiel in ihrer Liebesdichtung offen lässt, wer hier spricht, ein männliches oder ein weibliches Subjekt, wenn eine Geliebte angebetet oder verehrt wird. Das ist durchaus anstößig in der Zeit des Barock.
Man darf ja auch nicht vergessen, dass wir heute bei dem Wort Regel die Nase rümpfen. Damals war Opitz ja ein Befreiungsschlag. So klingt er durch die Verse von Sibylla Schwarz durch. Und Gedichte von ihr heißen Ein Gesang wider den Neid an den unadeligen Adel. Das hat durchaus auch was Aufmüpfiges. Und was ich bemerkenswert finde, dieses Werk entwickelt sich vor dem Hintergrund eines unglaublichen Krieges. Wie taucht denn der Krieg in diesem dichterischen Werk auf?
Im Grunde taucht er als der Nimmersatte Mars, also auch hier mit dieser antikisierenden Referenz in einem furiosen und wütenden Maß auf. Du Nimmersatter Mars, bist itzt recht ausgelassen, ist ganz Europa doch in Kriegs- und Kriegsverfassen. Du bist ein toller Hund und rasest immer fort, nun tu nur, was du willst, nimm hin den liebsten Ort. Also einerseits der Krieg assoziiert mit Mars als zerstörerisch wie das Feuer, zugleich aber in diesen Versen, die wir gerade gehört haben, auch als etwas, was, man darf ja nicht vergessen, Sibylla Schwarz ist in den 30-jährigen Krieg hineingeboren, also sie kennt gar keine Friedenszeiten. Es wird als etwas wahrgenommen, der Krieg, was einfach auch hinzunehmen ist. Wobei auch da wieder die Frage ist, hat das nicht was zu tun mit einem barocken Weltverständnis? Hier stehe ich, hier, ich kann nicht anders, ich zitiere jetzt auch Luther an der Stelle, weil wir es hier mit einer Protestantin zu tun haben, ich glaube, das ist auch wichtig. Also eine gewisse stoische Haltung gegenüber dem, was einem an Wind aus der Welt, was einem an Gewalt, Schrecken aus der Welt auch entgegenfährt. Und aber natürlich auch der Krieg als eine Folie, gegen den das Schöne, das Himmlische, die Freundschaft, die Liebe sich ganz scharf kontrastierend abheben.
Ja, wir haben es mit einer Protestantin zu tun, und zwar mit einer sehr frommen Protestantin, muss man schon noch dazu sagen. Also ein ganz tiefes Gottvertrauen, eine ganz tiefe Frömmigkeit ist hier auch am Werk, was interessanterweise in den begeisterten Nachworten dieser ganzen Ausgaben gar nicht so zum Tragen kommt, sondern es wird immer eher das emanzipatorische Moment von Sibylla Schwarz betont. Sehr selten wird ihre tiefe Frömmigkeit betont, die unbedingt aber auch bedeutungsstiftend für diese Gedichte ist. Und was seltsam ist, Beate Tröger sagte ja ganz richtig, sie ist hineingeboren in die Turbulenzen, in die Grausamkeiten des 30-jährigen Krieges. Gleichzeitig schafft es sie aber, so eine Art poetischen Schutzraum herzustellen, in dem sie eben großartige Liebessonette schreiben kann, in die der Krieg eigentlich nicht so hereinragt wie in andere Texte. Das ist auch ganz eigentümlich.
Nun muss ich aber doch mal fragen, es beziehen sich ja verschiedene Dichterinnen unserer heutigen Zeit auf sie. Judith Zander liest uns gleich ein Beispiel vor. Dagmara Kraus und Bert Papenfuß werden in einer Ausgabe zitiert. Was finden die denn an der?
Also da ist es ja nun tatsächlich so, dass Judith Zander eine eindeutig feministische Lesart an den Tag legt, indem sie die Sibylla Schwarz Liebesgedichte eben so liest. Hier spricht ein weibliches Ich, das eine weibliche Geliebte halt verehrt. Ja, und das ist sozusagen für damalige Verhältnisse eigentlich nicht gestattet. Das ist eine Anstößigkeit und eine Grenzverletzung ersten Ranges. Und so kann man das lesen. Judith Zander hat auch einmal gesagt, ich möchte, also in Bezug auf eins dieser Sibylla Schwarz Gedichte, ich möchte mir eigentlich dieses Gedicht auf den Arm tätowieren und damit in den nächsten Club ziehen, weil es hat so einen unwiderstehlichen Beat. Sie selbst in ihren eigenen Gedichten nimmt diesem Liebespathos aber dann durchaus was von diesem hohen Ton und setzt einen ironischen Gegenton dagegen.
Dieses Gedicht hören wir jetzt, gelesen von Judith Zander, aus dem Lob einer Nachtmusik.
Sibylla Schwarz, aus dem Lob einer Nachtmusik. Die Musik, meine ich hier, die Sinn und Mut durchdringet und mit der Lieblichkeit bis in das Mark erklinget. Wo nicht es anders sonst des Menschen Mut bewegt, da ist sie oft es, die den Geist in ihm erregt. Und der vor lange Zeit betrübet hat gesessen, der kann durch die Musik bald werden so vermessen, dass er mit geradem Fuß lässt sehen, was er kann, und stellt sich, als wollt er den hohen Himmel an. Und dieses hab ich selbst zum Oftern so befunden, ja erst noch diese Nacht, in mitnächtlicher Stunden, da mich die Gans im Bett auch kaum gehalten hat, weil dieses ganze Haus mir vorkam als ein Rad. Die Stühle hüpften mir vor Augen auf und nieder, die Tisch und Bänke gleich sich regten hin und wieder. So stark ist die Musik gewesen diese Nacht, als recht, in deren Mitt ich war vom Schlaf erwacht. Und was zum Oftern mir ein Fabel war gewesen, wann ich von Orpheus hat und seiner Kunst gelesen, das fing mir gänzlich an, für Wahrheit einzugehen.
Jetzt müssen wir, glaube ich, nachdem wir Sibylla Schwarz im Ohr haben, auf diese verschiedenen Ausgaben eingehen. Können Sie mir mal ein bisschen erklären, mit welchen unterschiedlichen Haltungen da Klaus Birnstiel, der Herausgeber der Ausgabe von 1650, Michael Gratz, der Herausgeber der kritischen Ausgabe, und Gudrun Weiland, die im Sezession Verlag eine Gedichtauswahl herausgegeben hat mit dem tollen Titel »Ich fliege Himmel an mit ungezähmten Pferden«. Was für Haltung haben diese drei verschiedenen Menschen dem Werk gegenüber?
Vielleicht kann man anfangen mit der Ausgabe von Klaus Birnstiel, die am ehesten versucht, in eine historische Lesesituation hineinzugehen, indem sie die Erstausgabe von dem Theologen und Magister Samuel Gerlach, der mit Sibylla Schwarz persönlich bekannt war, texttreu in der Ausgabe von Gerlach wohlgemerkt, reproduziert, mitsamt, und das ist wichtig, mitsamt den Fehlern, die Gerlach auch einbaut. Fehler, die offensichtlich Schreibfehler sind. Man kann das nicht mehr überprüfen, weil kaum mehr Autographen von Sibylla Schwarz vorhanden sind. Es ist aber aus dem Sinn heraus verständlich. Und Birnstiel geht so weit zu sagen, wenn ihr diese Ausgabe lest, müsst ihr das Druckfehlerverzeichnis daneben legen, müsst sozusagen lesend nachvollziehen, auch in dieser noch nicht vereinheitlichten Schriftsprache, wie sich dieser historische Text gestaltet, der auch nicht nach Gattungen geordnet ist. Lediglich die Liebessonette stehen am Ende.
Ja, der Name Samuel Gerlach ist eben gefallen, den haben wir noch gar nicht erwähnt. Und da muss man natürlich wissen, Beate Tröger hat eben gesagt, eigentlich gibt es fast keine Handschriften von der Sibylla Schwarz, sondern es gibt einen Theologen und Dichter, der früher der Hauslehrer von Sibylla Schwarz war, und der heißt Samuel Gerlach, und der hat ihre Texte gesammelt und nach dem Tod von Sibylla Schwarz eben herausgegeben. Und an dieser Gerlach-Erstausgabe orientiert sich nun der besagte Klaus Birnstiel. Und ich muss dazu sagen, dass umfangreiche, sehr umfangreiche Nachwort von Klaus Birnstiel zu Sibylla Schwarz Ausgabe hat mich am meisten überzeugt von allen diesen drei Ausgaben, von einer stupenden großen Kenntnis dieses Werks und einer genauen Beobachtung heraus. Wir haben ja eben noch ein Gedicht gehört, von Judith Zander gelesen, aus dem Lob einer Nachtmusik. Und da ist es nun ganz eigentümlich, dass die Version, die wir eben gehört haben, weicht zum Beispiel ab von dieser Erstausgabenversion in einem Wort. Und das Wort heißt Rad, das eben gelesen wurde. Und in der Birnstiel-Ausgabe heißt es Stadt. Das heißt, es lohnt sich durchaus, Textausgaben anzuschauen, auch wenn man verschiedene Textausgaben anzuschauen, auch wenn man ganz kirre werden kann beim Vergleich, immer bei dem Hin- und Herspringen zwischen diesen drei Ausgaben. Und für mich ist das Nachwort von Birnstiel das fundierteste von allen drei Kommentaren. Aber wahrscheinlich als Leseausgabe würde ich allerdings tatsächlich diese ausgewählten Werke von der Frau Weiland herausgeben empfehlen. Und wer es ganz genau wissen will, der muss sich hineinknien in die von dem leidenschaftlichen Schwarz-Editor Michael Kratz herausgegebene kritische Ausgabe.
Wobei das ja eine ganz erstaunliche kritische Ausgabe ist. Die hat ja etwas Anarchisches, oder, Beate Tröger?
Genau da wollte ich einhaken. Ich möchte sagen, dass die Ausgabe von Kratz mir den Zugang erleichtert hat, was die Texte anlangt. Denn Kratz löst diese Ordnung von Samuel Gerlach auf und sortiert die Texte in ihre Gattungen. Das heißt, wir haben separat die Sonette, wir haben separat die lyrischen Stücke, wir haben in einer separaten Ausgabe den zweiten Band, dann auch noch die Prosaschriften, die Briefe vorne weg. Das heißt, man bleibt, indem wir diese Gattungen separiert werden, erstmal so in den jeweiligen Regelpoetiken, die für jede einzelne Gattung gelten, und muss sich im Lesen nicht dieser hohen philologischen Forderung stellen, in der Anordnung von Gerlach zugleich das Regelhafte der Barockpoetik für jeden einzelnen Text immer wieder neu alternierend nachzuvollziehen. Also ich würde eigentlich an der Stelle Michael Braun sogar widersprechen wollen und sagen, Michael Kratz Ausgabe leistet was, was für uns Zeitgenossen den Einstieg erstmal erleichtern kann. Wenn man dann aber den Einstieg gemacht hat, dann würde ich sagen, ist es sehr ratsam, hilfreich und sinnvoll, wenn man tiefer einsteigen will, wenn man es literaturgeschichtlich fundierter haben will, eben zu besagter Ausgabe von Klaus Birnstiel zu greifen, die vor allem im Nachwort auch was tut, was in der Rezeption von Sibylla Schwarzwerk passiert ist, die diese ganzen zeitgeschichtlichen Zuschreibungen ein Stück weit wieder auflöst und uns alle daran erinnert, welch hohen Aufwand wir treiben müssen, um uns etwas vorzustellen, was wir uns letztlich doch nicht vorstellen können, nämlich eine Zeit, in der das Denken ein völlig anderes war, in der diese mittelalterlichen Ordo-Prinzipien viel stärker noch gewirkt haben, in der alles vor Schmutz und Dreck starrte, in der es sowas wie Kindheit gar nicht gab. In dem Sinn, wenn man sich an Philippe Ariès zum Beispiel erinnert, da würde ich sagen, hilft einem die Birnstiel-Ausgabe dann wiederum ein ganz großes Stück weiter.
Ich würde ja noch eine dritte Perspektive reinbringen. Gudrun Weiland in der Ausgabe im Sezessionsverlag, der Auswahl von Gedichten von Sibylla Schwarz, die macht ja noch etwas anderes, was einem den Zugang erleichtern kann. Sie ordnet sie nämlich nach Motiven. Neid, Freundschaft, Utopie, Weltverachtung. Und man merkt auch, sie hat durchaus eine feministische Lesart. Sibylla Schwarz als Ikone der Unabhängigkeit. Darf man denn sie so interpretieren oder läuft man da ganz an ihrem Werk vorbei, Michael Braun?
Natürlich darf man sie so interpretieren, auch wenn der Herr Birnstiel dagegen so ein bisschen Sturm läuft, indem er halt sagt, das ist kein lesbischer Petrarchismus, das geht so nicht. Man muss sehen, dass das eine Uneindeutigkeit in diesem schönen Liebesrollenspiel waltet, das ist seine Position, aber es gibt auch gute Gründe, der Leseart von Judith Zander oder eben von Gudrun Weiland zu folgen. Und ich wollte einfach nur noch kurz ergänzen, tatsächlich, wenn man diese Ausgaben anschaut, die größte Gewissenhaftigkeit, die größte, ja, über viele Jahre hinweg sich ziehende Leidenschaft bei der Behandlung der Texte, bei dem Umgang mit Texten von Sibylla Schwarz, waltet natürlich in den kritischen Ausgabe von Michael Kratz. Aber sozusagen für Anfänger würde ich empfehlen, die ausgewählten Werke von Gudrun Weiland herausgegeben.
Na, dann mal loslesen, sage ich nur. Ich fliege Himmel an mit ungezähmten Pferden. Die Werkauswahl von Gudrun Weiland ist im Verlag Sezession erschienen. 240 Seiten, 20 Euro. Das Original von 1650, Deutsche poetische Gedichte von Sibylla Schwarz, neu herausgegeben von Klaus Birnstiel, ist im Wehrhahn Verlag erschienen. 304 Seiten, 20 Euro. Ich glaube, der Neuerscheinungstermin ist jetzt auf Ende März verschoben, muss man dazu sagen. Und die schöne, anarchische, wie ich finde, kritische Ausgabe von Michael Kratz, Sibylla Schwarz, Werke, Band 1, ist im Verlag Reinecke und Voss erschienen. 270 Seiten, 40 Euro. Dreimal sind Enthusiasten am Werk. Sie können also nichts falsch machen. Dank an Beate Tröger und Michael Braun. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Forschung aktuell. Das war's für heute vom Büchermarkt. Im Studio verabschiedet sich Insa Wilke.